Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Und ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute reden wir über die 8. Episode von 10, also wir nähern uns langsam dem Finale, die 8. Episode der neuen Serie Lovecraft Country. Und die heißt Chick-a-Bobo. Und wie immer, vorneweg der Hinweis, wir spoilen natürlich alles, was man bisher von dieser Serie sehen konnte. Und without further ado, würde ich sagen, hüpfen wir gleich rein. Ist ja viel passiert heute. Ich würde sagen, es ist eine Folge, wo viel weitergeht, oder? Kann man das so sagen?
Ja, also so mein Vorabfazit ist einfach, was für eine Folge.
Was für eine Folge, ja. Und ich glaube, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass das vom Horror her die ärgste war bisher, von dem, was man so sieht?
Ich verstehe, warum du das so empfindest. Ich überlege gerade, ja, wahrscheinlich schon.
Also es ist vielleicht nicht die blutigste, aber selbst da kann man überlegen.
Naja.
Selbst da,
allein zumindest allein die Sexszene war schon wieder so richtig.
Wir haben auch ein Shoggoth und wir haben halt hier noch eine Neuigkeit, sage ich jetzt mal, aber ich glaube, da reden wir dann ein bisschen später drüber, das heben wir uns noch ein bisschen auf. Ja. Am Anfang der Folge tatsächlich sehen wir die Folgen eines Ereignisses, was in der Serie nicht vorgekommen ist. Nämlich den Bobo haben sie ermordet, beziehungsweise wie er mit bürgerlichen Namen heißt, Emmett Till. Und den Emmett Till, den gab es tatsächlich. Also das ist, und auch ziemlich viele Details, die wir hier erfahren, die sind leider aus der Wirklichkeit entlehnt. Also er wurde zwar nicht in Chicago umgebracht, sondern im Süden, aber tatsächlich wurde damals ein 14-jähriger Junge auf genau die Weise umgebracht, dass man ihm so ein Teil von irgendeinem Baumwollgerät umgebunden hat mit Stacheldraht um den Hals und ihn dann in einem See versenkt hat. Und dann haben sie ihm davor auch noch in den Kopf geschossen und ich glaube ein Auge rausgerissen und so weiter. Also echt grausam. Die Leiche wurde dann eben damals, ich glaube in Chicago, aufgebahrt und es gab einen riesen, ja, Umzug ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es waren sehr viele Leute da, um quasi ihre Trauer zu bekunden und dem Ganzen auch irgendwie eine Öffentlichkeit zu verleihen. Und auch das wird thematisiert in der Folge. Es wurden auch Fotos von der Leiche veröffentlicht. Also die Mutter hat sich damals entschlossen, dass eben diese grausame Tat einfach an die Öffentlichkeit gebracht werden soll. Nur das Schlimmste dann dran fasst, ist, dass die Mörder von Bobo, also vom Emmett Till vielmehr, ich weiß nicht, ob der wirklich Bobo genannt wurde, aber der Emmett Till jedenfalls, die Mörder, also es waren zwei Brüder oder so, die ein Geschäft besaßen, wo dieser Junge irgendwie eine Frau angerempelt hat oder irgendwie sowas, also total fadenscheiniger Vorwurf, aber sie haben jedenfalls damit gerechtfertigt, dass sie ihn umgebracht haben und die wurden auch freigesprochen vor Gericht tatsächlich. Also das ist so der reale Hintergrund. Und ich glaube, das spielt so ein bisschen an auf die Szene, die wir vor zwei oder drei Folgen hatten, wo Ruby damals als Hillary in diesen kleinen Jungen reinläuft. Ich glaube, das war nicht der Bobo, oder, damals?
Ich weiß es nicht, aber ich habe auch gerade dran gedacht. Also ja. Ich habe jetzt gerade auch die Connection hergestellt. Also es ist sicher nicht Zufall, dass diese Rempelei stattgefunden hat mit einem Jungen und jetzt ein Junge tot ist.
Genau.
Dafür ist einfach die Serie zu konstruiert.
Ja.
Jetzt nicht im negativen Sinn, aber...
Ja, genau. Genau, also so viel zu den Hintergründen, die leider genauso grausam wie wahr sind. Das ist so unsere erste Szene, die wir in dieser Folge haben. Und die Szene ist auch da interessant, dass wir jetzt hier viele von unseren Charakteren wieder in derselben Stadt, am selben Ort haben. Also wir haben Ruby, die noch auf Diana aufpasst. Wir haben Montrose, Lady und Tick, die auch dort sind. Und die überlegen so ein bisschen, ob sie jetzt Diana sagen sollen, dass was mit ihrer Mutter los ist, ja. Sie überlegen so, kommt die jetzt noch heim? Wahrscheinlich nicht. Sie wissen selber nicht genau, was los ist mit der Hippolyta. Also wir erinnern uns, die war zuletzt noch im Portal, wo wir nicht genau wussten, kommt sie da wieder raus, will sie da wieder raus. So, ich weiß nicht, wie viel Zeit genau vergangen ist. Ich glaube, fällt mal 3 Wochen, irgendwie sowas.
Ich weiß nicht, also Jahreszahl haben wir keine gekriegt.
Nein, das nicht. Aber ich glaube, es sind 1, 2, 3 Wochen irgendwas in dem Dreh. Und Hippolyta ist vorerst noch nicht wieder aufgetaucht, im Gegensatz zum Tick, der eben wieder in der Stadt ist.
Mhm. Ja, mit dem Buch von George Freeman.
Mit dem Buch von George Freeman. Wir erfahren auch jetzt, was mit dem George Freeman auf sich hat. Wer dieser George Freeman ist. Ich glaube, auch dazu kommen wir vielleicht ein bisschen später, oder?
Ja, ich wollte nur mal vorab teasen.
Ja, also. Ja, alles gut. Ich überlege gerade, wie wir so am besten durchsteigen durch diese Folge, weil es sind jetzt wieder einige Handlungsstränge, aber die überkreuzen sich sehr oft und man kann es jetzt nicht so an einer oder zwei Personen festmachen. Ich würde sagen, fangen wir vielleicht mal an mit der Ruby und der Christina/William, oder?
Mhm.
Also, bevor Christina mit Ruby interagiert, trifft sie auch noch auf Tick, das könnte man vielleicht an der Stelle auch noch anbringen. Und Tick ist bereit, quasi den Schlüssel einzutauschen gegen Zaubersprüche. Also die Orrery scheint tatsächlich eher zweitrangig gewesen sein, der Christina scheint es tatsächlich um diesen Schlüssel gegangen zu sein, den ihr der Tick auch gibt, und dafür zeigt sie ihm so einen Bannspruch, zu dem wir dann später auch noch kommen.
Hast du das so empfunden, als wäre der irgendwie echt?
Der Bannspruch? Ich finde,
sie schaut da irgendwie so schelmisch.
Ja, der ist echt, wie wir dann zum Schluss erfahren. Also ich würde das schon ganz deutlich mit den letzten Szenen dann der Folge in Verbindung bringen. Aber ich würde auch sagen, da reden wir dann ein bisschen später drüber.
Okay.
Bleiben wir mal bei der Christina, die beim Verabschieden noch irgendwas von wegen Cousins redet. Ich weiß nicht, ob das mehr metaphorisch gemeint ist oder ob tatsächlich da eine Familiengeschichte liegt, aber ich glaube, es bezieht sich eben wiederum auf die Hannah, die wir ja in den Träumen/Rückblicken immer kennengelernt haben, wo ja wahrscheinlich irgendwas mit dem Braithwaite damals, der sie wahrscheinlich, weiß ich nicht, vergewaltigt hat oder jedenfalls, glaube ich, ein Kind mit ihr gezeugt hat, oder?
Ja.
Also da gibt es wohl eine gemeinsame
Familie.
Gemeinsame Familienhistorie. Und was wir auch erfahren ist, die Christina möchte gern bei der Tag-Nacht-Gleiche im Herbst dann, bis dahin möchte sie unsterblich sein. Also das scheint wohl irgendwie so ein wichtiges Datum zu sein für sie oder für diesen Kult oder für alle, die Magie können. Und sie hat vor, dass sie da unsterblich ist. Bis dahin. Und ein bisschen später erfahren wir dann auch, dass sie das mit Ticks, ja, Hilfe ist, glaube ich, das falsche Wort. Mit Ticks Opfer vorhat zu schaffen. Ja. Christina macht sich dann wieder auf den Heimweg. Dort wartet schon Ruby vor dem Tor, die da von seinem Nachbar angemault wird.
Ich finde, der hat irgendwie so ein bisschen ausgeschaut wie ein Gärtner mit diesem Truck, wo irgendwie...
Ja, durchaus, ja.
Ja, also der pöbelt und fragt, was willst du da eigentlich?
Genau, was machst du in meiner weißen Nachbarschaft hier? Du musst doch ein Verbrechen im Sinn haben, so ist so der Subtext.
Aber der William kommt und sagt, heute Goschen, Nachbar, die gehört zu mir.
Ja, ganz so entschieden sagt das leider nicht. Ich hätte mir da schon ein bisschen erhofft, dass er dem vielleicht ein bisschen mehr Widerworte gibt. Er entschärft die Situation.
Ja, aber er sagt schon so irgendwie so, gibt es ein Problem da, was regt dich nicht auf? So irgendwie. Also ich hab's schon eher.
Ja, aber er hätte genauso was sagen können wie, heute Goschen, heute ist meine Freundin. Was tust du da, du Trottel? Ja, genau. Und dann gehen die beiden ins Haus und gehen baden. Und dann kommen wir eben auch schon zu der Sexszene, die halt sehr symbolbeladen war, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Erstens das und zweitens muss ich sagen, finde ich es großartig, dass wir eine Verwandlung in die andere Richtung gesehen haben. Bisher haben wir immer nur die Rückverwandlung gesehen.
Mhm.
Und ich finde, dass diese Verwandlung fantastisch gemacht war.
Mhm. Die war gut gemacht.
Hat so gut ausgeschaut einfach. Also jetzt einfach von den Effekten her.
Ja.
Ich finde es cool, weil wir, ich glaube, wir haben ja auch drüber geredet, ob wir das auch noch sehen, diese Richtung.
Genau, beim allerersten Mal war Ruby halt selber bewusstlos und hat es gar nicht bemerkt. Und später wurde es dann einfach im Schnitt übergangen. Und wir haben immer nur die Rückverwandlung gesehen, die halt sehr blutig ist. Und die Hinverwandlung ist weniger blutig und scheint auch nicht schmerzhaft zu sein, oder?
Na, such.
Genau, weil die Ruby trinkt nämlich dann, bevor sie Sex haben, oder während sie Sex haben, mehr oder weniger, den Trank, damit sie quasi zur Hillary wird, ja.
Ja. Und du hast gesagt, das ist sehr symbolisch. Ich, ganz ehrlich, beim, also wie die Szene war, sie wird ja dann später freundlicherweise auch noch erklärt. Aber wie die Szene war, habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, was genau wollen sie mir, also mir hat sich die Symbolik nicht ganz erschlossen, ehrlicherweise.
Ja, ich habe es halt so ein bisschen interpretiert, dass sie quasi mit sich selbst nicht ganz im Reinen ist in irgendeiner Form. Ja, und
ja, weil ich habe so interpretiert, dass sie mit sich ins Reine kommt und quasi
durch die Rückverwandlung, meinst du?
Mhm. Genau, und zwar durch die Rückverwandlung in der Situation, weil ja zum Beispiel Christina, also William, verwandelt sich ja nicht zurück.
Ja.
Sie verwandelt sich zurück, das heißt, ich habe es irgendwie so ein bisschen interpretiert, sie verwandelt sich früher zurück und steht quasi zu sich, so habe ich ein bisschen verstanden.
Ja.
Und später, ich nehme das kurz vorweg, sagt sie ja dann irgendwie auch so, sie wurde wiedergeboren oder so.
Ich muss zugeben, beim Schauen ist mir nicht gekommen, aber jetzt, wo du so drüber redest, also mir ist aufgefallen, dass sie sich eindeutig vor William zurückverwandelt oder halt vor Christina, ja. Also Christina taucht auf als William, ist zu dem Zeitpunkt bereits verwandelt. Sie nimmt dann quasi erst jetzt den Trank und ist auch nur wenige Minuten tatsächlich in der Hillary-Rolle, bevor sie dann auch wieder zurückverwandelt. Ich dachte irgendwie, vielleicht hat das mit der Dosis zu tun oder irgendwas. Sie hat einen kleinen Schluck genommen. Aber jetzt ist mir noch was gekommen. Und zwar, wir erfahren ja in der Szene zuvor mit Tick und Christina, reden sie drüber, was ein Zauberspruch eigentlich braucht. Nämlich Energy, Intention und Body.
Und
also du brauchst irgendwie so eine Art Mana, würde ich sagen, Energie. Eine Intention, also du musst es wollen, würde ich sagen, und eben einen Körper. Und in dem Fall ist vielleicht einfach tatsächlich Rubys Intention nicht stark genug, eben in dieser weißen Rolle zu bleiben, als dass sie die Verwandlung lange aufrechterhalten kann. Und vielleicht deswegen tatsächlich verwandelt sie sich früher zurück, keine Ahnung. Ich meine, das ist ein bisschen schwierig, weil wie sie zum ersten Mal die weiße Frau ist, kann sie fast keine Intention haben, oder? Oder ist das vielleicht unbewusst? Vielleicht die unbewusste Intention.
Ja, nein, das stimmt. Doch, ich stimme dir zu. Schon unbewusst, weil sie hat ja gesagt, und sie genießt diese Privilegien ja dann auch. Also unbewusst würde ich sagen, ja. Hm. Und mir gefällt deine Interpretation gerade sehr gut. Sehr schön.
Okay. Und wollen wir dann noch zu der Interpretation gleich kommen, die sie dann später, also Christina hatte dann, oder Ruby hat vielmehr noch so eine Konfrontation mit der Christina. Vielleicht magst du uns da kurz durchführen, wie du das empfunden hast. Da geht's dann auch, da reden sie dann auch viel vom Mord am Bobo eben und sie fragt so quasi, hey, geht da das gar nicht nahe und so weiter.
In der Situation habe ich mir ehrlicherweise gedacht, okay, was geht jetzt ab? Also die Christina sagt halt so, na, es ist mir eigentlich alles scheißegal.
Ja.
Bitch, please. aber so ganz scheißegal ist es ihr offensichtlich nicht, wie die weitere Folge dann zeigt. Oder wie hast du das interpretiert?
Was meinst du damit, wie die weitere Folge zeigt? Weiß jetzt nicht ganz,
naja,
was du draus willst.
Sie stirbt so wie der Junge. Und
ach so.
Lässt sich so umbringen.
Ja, ja, ja.
Das, vor allem, weil die Ruby also quasi sagt, kannst du das überhaupt nicht nachvollziehen?
Ja.
Und ich hab's dann halt schon so interpretiert, dass sie sagt, okay, ich will das nachvollziehen können. Ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, weil ich bin halt die reiche weiße Frau.
Ja.
Aber ich will es nachvollziehen und sie lässt sich dann einfach so umbringen.
Total, ja, genau. Stimmt, das war so ein bisschen. Wir haben ja letzte Folge
also
drüber geredet.
Zeigt zumindest, dass sie nicht komplett gefühllos ist, sondern schon den, sie möchte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, quasi.
Mm. Ja, genau. Also wir haben ja letzte Folge drüber geredet, ob sie jetzt eben quasi unsere Antagonistin wird oder ob sie so ein bisschen grauer Charakter bleibt, der so zwischen den Fronten ein bisschen steht, wie du es gesagt hast, die ihre eigene Agenda verfolgt. Aber ich muss sagen, ich rechne ihr das schon an. Ja. Es wird sicher nicht jeder machen, dass er sagt, okay, ich muss jetzt erfahren, wie furchtbar das eigentlich ist, was dem kleinen Jungen angetan wurde, und erlebt das am eigenen Leib. Ich weiß nicht ganz, ob das vielleicht für ein Ritual gebraucht wird, ob da noch mehr dahinter ist, aber
es kann sagen, natürlich Kudos, auch sein, dass sie quasi, dass sie einfach wirklich gerade ihren Tod inszeniert hat und quasi dann, keine Ahnung, irgendwen blamed oder so. Als William zum Beispiel.
Aha. Naja, aber es gibt ja auch keine Leiche jetzt, also ich glaube nicht.
Und vor allem, es gibt auch keine Zeugen,
ja,
weil die werden sicher nicht rumgehen und sagen, hey, wir haben gerade eine weiße Frau umgebracht.
Ja. Na, ich glaube auch nicht. Und ich glaube, um jetzt wieder zur Szene mit der Ruby zurückzukommen, sie hat hauptsächlich I don't care gesagt, um sie zu provozieren, weil sie ja dadurch ein bisschen bewirkt, dass bei der Ruby auch ein paar Schalter umfallen, ja. Also sie sagt so, you were a woman who wanted what she wanted, ja. Also du warst einfach eine Frau, die halt sich genommen hat, was sie will, mehr oder weniger.
Ja, und das finde ich, führt dann halt wieder irgendwie zu einer neuen Sicht auf diese Sexszene.
Mhm.
Weil sie halt irgendwie dann in dieser Szene draufkommt, dass sie gar nicht diese weiße Frau sein will und sich quasi ihren schwarzen Körper zurückholt. So hätte ich ein bisschen interpretiert, dass sie halt lernt, zu sich zu stehen und, und sie selbst zu sein. Und Side Note, nach der fantastischen Sexszene mit dem neuen schwänzigen Fuchs vor 2 Folgen, haben wir da einfach die nächste völlig weirde Sexszene einfach gehabt. Weil wie die Ruby da während der Szene quasi auseinandersplättert. Ja. Ich habe schon gedacht, was geht eigentlich ab?
Ja, muss man mögen. Aber don't kink shame, weißt du eh, gell?
Na, absolut nicht.
Genau.
Ich freue mich einfach immer, wenn ich irgendwas sehe, wo ich mir denke, what the hell, wer kommt auf sowas? Quite entertaining.
Ja.
Ja.
Genau. Ich glaube, Christina haben wir dann soweit für diese Folge, glaube ich, ich will nicht sagen abgehandelt, aber ich glaube, da habe ich jetzt nichts mehr, was man noch erzählen könnte, oder?
Zur Lady kommt sie noch.
Christina und Lady treffen aufeinander.
Ja, in der Synagoge.
Kirche, glaube ich, oder?
Na, es gibt keine Kreuze, aber viele Kerzenständer.
Oh, mit. Wirklich?
Ja.
Ah, das ist interessant. Das hat mir nämlich gerade aufgefallen. Okay.
Ich bilde mir auch ein, dass ich gelesen habe, dass die Schauspielerin jüdische Hintergründe hat.
Okay.
Aber ja. Spielt ja auch eigentlich keine Rolle. Auf jeden Fall hat sie einen Dialog mit Gott und später einen Dialog mit Christina.
Mhm. Genau.
Was passiert bei diesem Dialog?
Ja, auch hier trifft wieder Christina irgendwie so einen Deal. Oder macht sie einen Deal?
Das habe ich ehrlicherweise auch nicht ganz verstanden. Den lehnt sie ja zuerst ab, oder?
Ja, genau.
Sie aber nimmt dann ja diese Kopien nicht.
Mhm.
Was war der Deal? Genau, der Deal war, wenn ich es richtig verstanden habe, wollt die Lady Unverwundbarkeit führen. Hätte ich es, oder?
Hätte ich auch so verstanden, ja, genau. Und
darauf kann sich die Christina natürlich nicht einlassen, weil wir hintenrum wissen, dass sie ihn opfern will.
Exakt.
Und sie sagt dann irgendwie, das mache ich nicht, aber nicht für einen Atticus, sondern für dich nicht, so quasi.
Genau, aber sie gibt dann die, wenn ich es richtig verstanden habe, die Unverwundbarkeit der Lady. Und das scheint dann irgendwie auch der Deal zu sein, auf den sich dann die Lady irgendwie einlässt, würde ich vermuten, weil ganz umsonst wird sie also sie gibt ihr dieses Kainsmal.
Mal des Kain.
Ja. Genau, Mark of Cain. Und ich nehme schon an, dass sie ihr dafür auch die Negative der Seiten abnimmt, die Lady ihr gibt. Oder ihr unter die Nase hält.
Wo ich mir halt auch irgendwie, also ich weiß nicht warum, ich glaube, es gibt eigentlich in der Serie nichts, was das andeutet, aber ich habe es irgendwie auch so verstanden, dass es fürs Kind gilt. Also dass für den unborn George Freeman irgendwie diese Unverwundbarkeit irgendwie.
Ja. Ich glaube, solange der noch in ihr ist, würde ich das auf jeden Fall so sehen. Darüber hinaus weiß ich jetzt nicht. Und wir wissen ja immer noch nicht, was genau diese Unverwundbarkeit heißt. Ja? Ob das jetzt auch Unsterblichkeit heißt oder nur, dass das quasi ein Polizist nicht auf dich schießen kann, weil er den Abzug nicht betätigen kann. Oder heißt es auch, dass theoretisch du in einen Unfall verwickelt sein kannst und der dich nicht kratzt?
Naja, wir haben ja gesehen, dass Kugeln von ihr abprallen. Also der Polizist kann definitiv abdrücken. Aber die Kugeln perlen von ihr ab, matrixmäßig.
Ah, echt? Das habe ich dann verpasst. Gut, dass du sagst.
Ja, bei dem Geballer am Schluss beim Haus.
Okay. Also
wie die Polizisten das Haus geballert. Da prallen einige Kugeln von ihr ab.
Ah, super. Dann da habe ich vielleicht gerade irgendwie in die Shownotes geschrieben oder so. Das ist dann super, dass du das sagst. Danke dafür. Dann ist das weniger ambivalent, ja. Dann wissen wir das jetzt auch. Okay. Ich würde sagen, dann bleiben wir jetzt gleich bei der Lady und gehen von der ihre Geschichte nochmal von vorne durch. Eben, wir fangen an auf der Beerdigung, wo sie zum ersten Mal mit Tick eben schon drüber redet, ob sie jetzt die sagen sollen, dass ihre Mutter wahrscheinlich nicht mehr zurückkommt. Erstmal tun sie das nicht. Und danach gibt es die Konfrontation in ihrem Haus, weil da auf einmal die Gia sitzt.
Okay, wie hast du das gefunden?
Schwierig. Schwierig.
Mhm.
Also ich verstehe irgendwo alle Parteien so ein bisschen, muss ich sagen, in dem Dreieck.
Ja, ich finde nur ganz ehrlich, dass es super schlecht aufgelöst worden ist. Also wir werden sehen, ob sie quasi in den nächsten zwei Folgen noch eine Rolle spielt, aber dass sie quasi kommt dafür, dass es kurz Drama gibt, das irgendwo auch irrelevant ist.
Ja.
Und Tick dann sagt, und jetzt schleich dich wieder.
Ja.
Ich hoffe, dass da noch mehr kommt, weil bis so habe ich es wirklich unnötig konstruiert und unaufgelöst gefunden, beziehungsweise so ein bisschen, irgendwie müssen wir das schnell abhandeln. Also geh du wieder, und die Lady ist jetzt ein bisschen gepisst, aber es ist eh wurscht, weil es geht dann eh gleich weiter mit den Magic Spells und so weiter.
Ja.
Und vor allem auch, dass die GIA sagt so, ah ja, übrigens, ich bin ein Succubus.
Wobei und Succubus, glaube ich, die Worte sind, die der Tick verwendet.
Eh.
Ja.
Aber dann so, ja, ich bin ein neunschwänziger Fuchsgeist, der Menschen beim Sex tötet. Und die anderen beiden so, bro, okay, passt. Und der Tick ist so, aha, und warum hast du mir das nicht gesagt?
Ja.
Das ist so das Hauptproblem bei denen. Aber was natürlich in dieser Szene fantastisch ist, ist der Dialog, wo sie sagt, that's my nature, was für eine Entschuldigung hast du?
Ja, genau.
Weil sie hat ja gesehen, wie er die Krankenschwestern niederballert.
Genau, ja.
Das war schon schön.
Es fällt irgendwie mal der Satz surrounded by monsters, und das ist ja immer das Thema, was wir schon in der ersten Folge, glaube ich, angesprochen haben. Die Monster haben halt viele, viele Formen. Ja. Es müssen nicht immer die übernatürlichen vom Lovecraft sein. Es gibt auch sehr menschliche.
Ja.
Ja, ich weiß auch nicht. Der Streit, also die Lady wirft ihm einen Tick so vor, dass er ihr das nicht gesagt hat. Ich meine, was genau hätte er erzählen sollen? Er hatte auch nicht wirklich viel gewusst jetzt. Klar, es ist irgendwie so eine Art Ex, aber ich glaube, er hatte auch nicht gewusst, dass die irgendwie übernatürliche Kräfte hatte zu dem Zeitpunkt, oder? Wobei, ja. Ich meine, er hat schon irgendwie gecheckt, weil sonst wäre er nicht weggelaufen, aber
ja, und vor allem, er hat ja auch gesagt so, that ended weird oder so,
ja.
Das hat er zur Lady gesagt.
Stimmt, ja. Untertreibung ein bisschen, aber nicht ganz gelungen, ja.
Ja, aber ganz ehrlich, ich finde halt jetzt auch, dass es sie nicht so richtig viel angeht, was da vorher war.
Hm.
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu sehr 21. Jahrhundert gebiased, aber so richtig viel, vor allem nachdem quasi die GIA auch nicht schwanger ist oder so und kein Kind von ihm hat oder was auch immer, also okay, sie taucht wieder auf, aber ich finde jetzt nicht, dass er der Letty da erst irgendwie Details erzählen muss.
Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Und es ist irgendwie dann auch, wie du sagst, ein bisschen auch unerheblich, was dann eigentlich passiert. Ich meine, zumindest in dieser Folge wird noch nicht wirklich auf was eingegangen, dass das irgendwie gröbere Konsequenzen hätte. Die GIA ist jetzt in den USA. Ob die jetzt noch eine Rolle spielen wird, wissen wir jetzt auch nicht wirklich. Ob ihre Kräfte vielleicht ihnen was helfen.
Das kann natürlich noch sein, aber bis jetzt wird es halt irgendwie so, ja, ich weiß nicht, was. Ich habe gesehen, dass du vielleicht möglicherweise mal stirbst oder so.
Ja.
Aber irgendwie halt echt alles ein bisschen belanglos.
Ja, genau, weil irgendwie sie kann ihm jetzt auch nicht wirklich helfen. Sie weiß nur, dass er anscheinend in den USA stirbt oder so ähnlich. Aber ich glaube, sie reden dann sogar drüber und sie kann nicht wirklich was sagen,
ja,
ob man da jetzt was dagegen tun kann oder wie auch immer.
Vielleicht kommt noch eine Szene, wo sie quasi unter den opfernden Augen von Lady, wo sie dann nochmal vögeln müssen, damit sie quasi die Zukunft vorhersagen kann oder so, während die Lady zuschaut.
Ah.
That would be drama.
Aha. Ja, ich überlege gerade nochmal, kommt noch was zur Lady? Ah ja, sie hat noch mit der Ruby dann ein kleines Gespräch in der Dunkelkammer, wo sie eben, wie wir vorher schon geredet haben, über die Fotos vom Bobo reden, beziehungsweise die Fotos, die sie nicht geschafft hat, zu fotografieren, wo ihr dann die Ruby auch so ein bisschen, ja, Absolution gibt, so im Sinne von, hey, du kannst auch nur machen, so was du fähig bist, quasi, also nimm's nicht zu schwer, bist auch nur ein Mensch. Und sie reden auch über die Schwangerschaft, ja, und die beiden scheinen jetzt irgendwie wieder sich zusammengerauft zu haben, und sie reden dann sogar drüber, ob jetzt die Ruby spioniert hat für die Christina, und es wirkt ganz so, als wird die Ruby eher der Auffassung sein, dass sie einfach nur neugierig war und nicht unbedingt für die Christina das gemacht hat, ja.
Hm. Und sie sagt halt auch, ja, die Christina hat mir versprochen, dass sie mir Magic lernt, und außerdem hat sie mir diesen Spell gegeben, und dann bin ich draufgekommen, dass ich gar keine weiße Frau sein will.
Genau, ja. Ich finde das irgendwie ganz cool, dass wir hier jetzt nicht unbedingt so klassisch die Guten und die Bösen haben, sondern du hast, ich meine, klar, du hast die Polizisten, ich glaube, das sind so die am ehesten immer als die Bösen hinstellen können. Aber dann hast du eben die Christine, die ihr eigenes Ding macht, die Ruby, die jetzt irgendwie so ihr eigenes Ding macht, vielleicht ein bisschen zur Christina gehört, aber eigentlich auch nicht wirklich. Ich glaube, dass die beide relativ, also die profitieren voneinander gegenseitig, aber machen nicht, ziehen nicht am selben Strang, hätte ich gesagt. Dann hast du Tick, der, ja, wie wir auch wissen, schon seine Untaten hinter sich hat und vielleicht auch noch vor sich hat. Und die Lady, die irgendwie versucht, auch aus der ganzen Situation das Beste zu machen. Und ja, dann hast du halt noch einen Montrose, der in Wirklichkeit eigentlich sich nur aus diesen ganzen Dingen raushalten möchte, in Wirklichkeit, oder?
Ne, ich bin mir gar nicht so sicher, aber der ist halt auch stark in der Selbstfindungsphase und auch eine geplagte Seele. Ich muss sagen, der Tick ist mir in der Folge, wie er vor allem die Gia anschreit, habe ich ihn sehr unsympathisch gefunden. Und dann aber, wie er mit Montrose redet, der Dialog, den habe ich wieder ein bisschen versöhnlich gefunden nach den Ereignissen vom letzten Mal.
Ja, ich fand das auch ganz nett eigentlich, wie sich die beiden jetzt zusammengerauft haben. Bleiben wir gleich bei der Storyline Tick und Montrose. Können wir, glaube ich, gut zusammenfassen, wie du sagst. Die haben halt auch so ein Gespräch, wo halt jetzt der Tick, ich glaube, nach dem ersten unter Anführungszeichen Schock, also von der letzten Folge, wo er nicht wirklich besonnen reagiert hat, eher arschig reagiert hat, jetzt ein bisschen mit ein bisschen mehr Ruhe an die ganze Sache rangeht und halt auch in Montrose so ein bisschen fragt nach seiner Vergangenheit. Gefühlt zum ersten Mal, oder?
Ja.
Und Montrose öffnet sich dann auch und erzählt ihm halt eben, wie er damals als achtjähriger Junge miterlebt hat, wie eben der eine Pastor deswegen in so ein Asylum eingeliefert wurde, weil er eben schwul war.
Ja.
Und er erzählt dann auch von der Mutter vom Tick, die quasi in den Riots alle ihre ganze Familie verloren hat, sodass die beiden dann so verlorene Seelen waren eben, die sich dann eben zusammengetan haben. Und das fand ich wieder sehr, du sagst immer 2020 dazu, so ein bisschen so eine Art Patchwork-Familie. Also eine nicht klassische heterosexuelle Beziehung, sondern eben zwei Seelen, die sich da gefunden haben, die beide irgendwie jemanden gebraucht haben. Ja. Und aus der Verbindung ist dann auch der Tick hervorgegangen. Ich glaube schon, dass das kein Unfall war, oder?
Okay, glaubst du, dass der Tick von ihm kommt oder vom George?
Ha, guter Punkt. Ah, das, gut, dass du es aufbringst. Ich habe es nämlich ehrlich gesagt schon vergessen gehabt. Du hast voll recht. Gut möglich, dass die Beziehung tatsächlich asexuell war zwischen Montrose und der Mutter von Tick. Und in Wirklichkeit, dass so der, ja, nur eine Fassade war eben, damit alle in Ruhe ihr Leben leben können. Ja.
Ich glaube ehrlicherweise auch, dass es gar nicht mehr aufkommt und gar nicht weiter verfolgt wird.
Okay. Stimmt, es war jedenfalls keine Andeutung hier in dem Dialog, dass irgendwie der Montrose vielleicht gar nicht der Vater ist vom Tick, oder?
Na. Oder also ganz im Gegenteil eigentlich. Er sagt ja irgendwie, dass er seine Neigungen erst ausgelebt hat, seitdem die Mutter tot ist.
Stimmt, ja. Stimmt. Auch wichtig, weil der Tick ihn fragt, so quasi, hast du sie betrogen? Und er sagt, na, hat er nicht. Was? Ja. Und was dann auch super interessant ist, der Tick erzählt, was eigentlich im Portal passiert ist. Und in Wirklichkeit war er da nur ganz kurz drin. Jemand hat ihm das Buch in die Hand gedrückt und ihn dann wieder rausgestoßen. So hätte ich es verstanden, richtig?
Ja, und zwar irgendwie ein Roboterarm oder so.
Genau, ein Roboterarm, also aus der Zukunft. Und dieser George Freeman, von dem wir letzte Folge noch dachten, das ist der Uncle George, ist tatsächlich
aus einer Paralleldimension.
Genau, ist tatsächlich einfach aus der potenziell selben Welt, nur in der Zukunft. Nämlich George Freeman, der Sohn des Atticus Freeman. Und der hat quasi ein Buch geschrieben, das sich wohl ziemlich mit dem deckt, was wir jetzt hier in dieser Folge, in dieser Serie gesehen haben. Er hat wohl den einen oder anderen Charakter ein bisschen abgeändert und ich glaube, dass das eine Anspielung an das tatsächliche Buch ist, weil die Serie basiert ja auf einem Buch. Und ich glaube, die Änderungen sind, also das Buch von George Freeman dürfte sich mehr mit dem Buch decken, auf dem die Serie basiert, als mit der Serie. So hätte ich das verstanden.
Wobei ich mir denke, dass so richtig ganz ausgehen kann sich das halt nicht, wenn der Atticus, also gehen wir davon aus, dass der George Freeman das Baby ist, das gerade in der Letty steckt und heranreift, das wird sich nicht ganz ausgehen, dass das dann in irgendeiner Zukunft lebt mit Roboterarmen, die dich in der Gegend rumstoßen.
Ja, Roboterarm könnte natürlich relativ sein. Ja, vielleicht ist einfach eine Prothese und weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Aber es scheint irgendwie eine Bewandtnis zu haben damit. Ja.
Aber ja, war ein spannender Twist natürlich.
Mhm. Also insofern haben wir da ein bisschen die Auflösung von der letzten Folge, was eigentlich in dem Portal passiert ist mit dem Tick. Mit dem Tick, danke. Aber, Entschuldigung, ich habe das falsch wiedergegeben. Er wurde nicht vom Sohn gestoßen, sondern von einer Frau mit Kapuze. Also vielleicht war das noch weiter in der Zukunft. Und
Es kann natürlich sein, dass der gute George Freeman das Buch geschrieben hat und 100 Jahre 300 später. Jahre in der Zukunft dieses Buch von einer Frau ihm in die Hand drückt wird, die genau weiß, dass er genau in diesem Moment dort auftauchen wird, mit irgendeinem Time-Travel-Paradoxon.
Genau. So könnte es sein, ja. Könnte das sein, ja. Und sie wissen halt einfach nicht, wo jetzt die Hippolyta da jetzt ist, ja.
Ich finde es immer gut, wenn J.J. Abrams time-travelt.
Ich frage mich ja schon ein bisschen, wie viel jetzt wirklich Abrams und Peel hier wirklich mitmachen. Ich glaube, sie werden sicher den einen oder anderen Tipp geben und mit ihrem Namen halt absolut viel Geld herankarren. Aber ich glaube schon, man darf die Showrunner nicht ganz unterschätzen. Ich glaube, dass die schon viel selber machen. Ja.
Natürlich. Nur irgendwie finde ich, das ist halt schon einfach so ein Abrams-Motiv, wenn du Lost gesehen hast. Beziehungsweise auch bei Alias ist es im Endeffekt auch um Unsterblichkeit gegangen. On the long run.
Okay.
Also ich finde, es sind schon eindeutig irgendwie, sagen wir so, wenn es nicht vom Abrams kommt, verstehe ich, dass er gesagt hat, yep, that's my shit, da mache ich mit.
Vielleicht war es so rum, ja genau, dass sie, also die Showrunner einfach was geschrieben haben, oder die Showrunnerin vielmehr, die Misha Green, was eben den beiden sehr zugesagt hat, ja. Weil ich glaube nämlich, dass der Horror, und da kommen wir dann noch bei der Diana ihrer Storyline dazu, hat mich schon auch an Peels Machwerke ein bisschen erinnert, also vor allem Us.
Wirklich?
Ja, Us schon.
Mich.
Okay.
Spannende.
Aber
ja, reden wir nachher.
Ich glaube trotzdem, dass das von der Misha Green kommt, ja, und die sicher die Filme von Jordan Peele gesehen hat und da wahrscheinlich eine Hommage vielleicht gemacht hat oder sowas, oder zumindest inspiriert wurde davon. Aber ich glaube schon, dass da, also ich glaube nicht, dass der Jordan Peele jetzt herangeholt wird und sagt, so, jetzt mach mal den Horror, weil du kannst das so gut. Ich glaube, das machen schon die Leute, die Show produzieren selbst, ja.
Das glaube ich auch. Aber also ich glaube halt, klare Parallelen zu Abrams Werk oder wie du es sagst, auch zu Peels Werk zu erkennen. Mm. Und es kann natürlich einfach sein, dass die Misha Green das schon so geplant gehabt hat, aber sich deshalb dann an diese Menschen gewandt hat, weil es halt passen.
Mm. Durchaus. Der Tick und der Montrose. Die beiden ziehen jetzt dann doch am selben Strang und beschließen quasi den Zauber auszuprobieren, den der Tick jetzt kann, diesen Bannzauber.
Diese Rune quasi.
Ja, genau, die irgendwie Schutz heißt oder irgendwie sowas, glaube ich, gell?
Ja.
Und der Montrose liest dann aus diesem Büchlein vor und wir erfahren, dass er Dyslexik ist. Wie sagt man da bei uns?
Legasthenie, oder?
Danke, ja, ich glaube auch. Also er verdreht wohl manchmal Wörter. Und ich finde das insofern interessant, dass er dann wolltest du dasselbe sagen?
Was wolltest du sagen?
Dass er dann den Zauberspruch im Tick vorliest. Ich glaube, es wäre cleverer, wenn der Tick das selber liest, weil wenn ich Worte vorlese, wo ich keine Ahnung habe, ob ich die jetzt in der richtigen Reihenfolge sage, weil die Sprache einfach eine ganz fremde ist, dann sollte ich mir schon ziemlich sicher sein, dass ich die in der richtigen Reihenfolge vorlese, oder?
Ja, vor allem, wenn man Armee der Finsternis kennt, Klaatu, Verata, Nektu, das kann ziemlich nach hinten losgehen. Du kannst damit die Armee der Finsternis wecken, wenn du das falsch sagst.
Aha, okay. Na, dann haben sie ja vielleicht genau sowas gemacht. Und, beziehungsweise Salvete, na, wie heißt das bei Event Horizon? Kleine grammatikalische Fehler können.
Vielleicht, Mo, nebenbei, vielleicht sollten wir einfach mal über Event Horizon reden, weil
das wäre eine Idee.
Das haben wir doch schon ein paar Mal zitiert und der Film ist geil.
Ja, okay. Das wäre eine Idee.
Ja, was ich spannender finde bei der Szene ist, warum hat er Legasthenie? Also einerseits zeigt es natürlich, dass der Charakter viel tiefgründiger ist als bisher angenommen und viel mehr Flaws hat als bisher angenommen.
Ja.
Finde ich irgendwo ein bisschen unnötig, weil es ist halt wieder dafür, dass der Tick sagen kann, was hast du mir noch alles verheimlicht? Einerseits, und wir wissen ja zum Beispiel auch, dass er durchaus noch was verheimlicht hat, nämlich zum Beispiel, dass er diese Maya Wesensheit umgebracht hat.
Ah ja, stimmt, ja.
Zum Beispiel. Und andererseits ist es halt deshalb, finde ich, ganz interessant, weil wir ja wissen, dass der Montrose auch sehr literaturbesessen ist.
Mhm.
Und das ist dann schon irgendwie interessant, dass er Legasthenie hat, weil diese Literaturbesessenheit, das gibt ihm einfach einerseits eine unglaubliche Vielschichtigkeit, andererseits, finde ich, ist es eine sehr gekünstelte Vielschichtigkeit, so aller. Schaut's mal, wie vielschichtig unsere Charaktere sind. Sogar Legasthenie haben's.
Okay, ja, das ist eine interessante Interpretation, aber ich glaube vor allem, es ist, um mal wieder den Namen zu bedienen, Chekhovs Legasthenie, und die spielt eben noch eine Rolle, weil sie jetzt vielleicht einen Zauberspruch falsch aufsagen.
Die Amida-Finsternis geweckt haben.
Bitte?
Weil sie die Amida-Finsternis geweckt haben.
Ja, genau. Oder das noch werden, vielleicht in der nächsten Folge oder so.
Es kann, was? Neue Interpretation?
Ja.
Angenommen, Tick hat von der Christina einen falschen Zauber gelernt.
Und er hat den unabsichtlich richtig gemacht.
nein, nicht richtig gemacht, aber er hat verhindert, dass er er hat mit der Legasthenie was verhindert, dass sich etwas Schlechtes passiert.
Ja, könnte auch sein, ja.
Also du hast vorher gemeint, wir wissen schon, dass der Zauber funktioniert von der Christina. Wissen wir das? In welcher Szene wissen wir das?
Dann kommen wir jetzt einfach zu der Szene, weil ja dann der Tick eben zur Leti ins Haus kommt und dort ja die Polizei das Haus belagert, ja.
Ah, okay, ich habe voll nicht geschnallt, dass dieser Shokrat, wie heißt denn die
Shokov, glaube ich, aber ich Shokov. Bin mir gar nicht mehr sicher, ja.
Ah, dass das der Schutzzauber ist, das habe ich nicht geschnallt.
So hätte ich es verstanden, ja.
Na voll, macht voll Sinn, ich habe einfach die Connection beim Schauen nicht hergestellt.
Ja, naja, ich glaube, wir sind noch abgelenkt von der Lady, weil die Lady steht ja dann in der Tür oder kurz vor dem Haus. Und der Polizist schießt dann auf Tick und man glaubt natürlich, jetzt macht die Lady irgendwie Zauberei oder nutzt ihre Fähigkeiten oder was auch immer, um den Tick zu beschützen. Und wenn dann da auf einmal der Shoggoth aus der Erde rauskommt, ist man noch gedanklich bei der Lady.
Mein Gedanke war halt ja, weil du eben vorher noch siehst, wie sie im Haus liegt und so Kugeln an ihr abprallen, so Matrix-mäßig,
ja,
wie beim Neo. Und dann fängt der Polizist, zielt auf Tick und sie rennt los. Und dann feuert er halt und ich habe einfach nur so gedacht, okay, da kann sie sich jetzt nicht vorwerfen, weil schneller als eine Kugel rennt sie nicht. Und dann war plötzlich Shock of Ex Machina quasi. Ja. Aber ich war halt gedanklich einfach, wie du gerade gesagt hast, wirklich komplett bei der Lady und bei ihren Fähigkeiten, was sie vollbringen könnte oder auch nicht.
Ja, genau. Genau.
Cool, und dann kommt Splatter die Bedidi.
Ja, sowas von.
Und ich hab's irgendwie ziemlich gefeiert, weil es einfach echt auch schön gemacht war, finde ich.
Ja, aber zum Schluss, die beiden sind einfach wirklich komplett rot.
Also ja, aber einfach auch so lustige Szenen, wie das, dann siehst du halt so das Haus in der Totalen und plötzlich fliegt noch so ein Polizist durch die Gegend oder so.
Ja.
Dann sagen die so, wow. Normalerweise landet er hinterm Klavier.
Ja.
Oder sie verstecken sich hinterm Auto und plötzlich bricht über ihnen so das Autofenster und es kommt halt noch so ein Polizistenkopf durch, der irgendwie vom Stachel aufgespießt wird.
Ja.
Das war schon eine schöne Splatter-Orgie.
Definitiv. Und die Splatter-Orgie sagt uns jetzt zwei Sachen. Erstens, wir könnten zumindest vermuten, dass irgendeine Form von Zauberei jetzt funktioniert hat beim Tick. Und außerdem, dass der Captain Lancaster, glaube ich, jetzt tot ist, oder? Also der Oberarsch vom Polizist.
Das hätte ich so verstanden.
Der schaut jetzt ziemlich tot aus. Und
der hat natürlich auch irgendwie.
Sag ruhig.
Vielleicht hat er auch irgendwie so eine. Weil wir können uns erinnern, die Christina hat ja durchaus auch irgendeinen Zauber bei ihm untergebracht. Also
diesen Stein, ja.
Ja, also wer weiß, was.
Stimmt, der ist eigentlich nimmer. Hat er keine Bewandtnis mehr, dieser Stein, gell? Der ist nicht wieder aufgetaucht.
Noch nicht. Ich meine, meine Spekulation war ja irgendwie, dass der irgendwie den Typen im Schrank schützt oder so. Aber keine Ahnung.
Mhm.
Also, das sind viele lose Enden.
Es könnte natürlich sein, dass der Lancaster von seinem Igor wieder zusammengeflickt wird. Es könnte sein, ja.
Ah ja, stimmt, genau, der war ja so zerfleddert.
Ja. Wissen wir jetzt auch nicht genau, was mit dem noch passiert.
Das ist ein gutes Argument. Gutes Argument.
In dem Moment schaut er jedenfalls ziemlich kaputt aus. Und ist da aufgefallen, dass die Shoggoths, die wir am Anfang gesehen haben, ganz helle Haut hatten und dieser Shoggoth eine dunkle Haut
der
hatte.
War dunkel.
Ja. Sicher auch kein Zufall.
Ich habe nicht drüber nachgedacht, aber nein, sicher kein Zufall.
Jupp, genau.
Das ist ein bisschen so ein, wie heißt das bei Harry Potter, Expecto Patronus oder so?
Ja, genau, der immer so ein bisschen zu dir passt, ja. Patronus-Charm, ja, total. Ja, ich würde sagen, den Lancaster, den nutzen wir jetzt gleich, um zu pivoten, oder?
Noch eine kurze Theorie. Ich glaube, ja, dass bitte. Die nächste Folge eine Pokémon-Folge wird, wo Leute rumrennen und mit ihren...
Ihr eigenes Shoggoth. I choose you, Shoggoth. Und dann machen sie Shoggoth-Battles. Illegale Shoggoth-Kämpfe.
Ja. Glaubst du nicht? Das wäre doch cool.
Ich glaube es nicht, aber es wäre cool.
Deswegen bin ich nicht Showrunner im Ganzen.
Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei jetzt mal dahingestellt. wie ich schon sagte, wir nutzen jetzt diesen Captain Lancaster und pivoten da jetzt mal in Richtung Diana, oder? Was hältst du von der Idee?
Absolut.
Möchtest du zum Tick noch irgendwas sagen? Oder zu Ruby oder zu Christina oder zur Lady?
Naja, wir haben es schon ein bisschen vorgezogen. Die Christina lässt sich dann eben umbringen. Auf sehr blutige Weise, was echt auch gar nicht so schön anzusehen war. Also es war echt, finde ich, sehr unbequem.
Ja.
Wir sehen auch, dass sie aus dem See wieder rauskommt. Also sie dürfte ihre Unsterblichkeit eigentlich schon relativ weit fortgeschritten haben.
Ja, genau.
Also sie wird ertränkt, sie wird erschossen, sie wird erdrosselt und totgeschlagen.
Ja.
Und sie kommt trotzdem da dann wieder raus.
Genau, also sie hat ja selbst dieses... Keins Mal oder Mark of Cain.
Ja, das war keins Mal, das habe ich nicht geschnallt. Ich habe mir gedacht, okay, was hat sie da jetzt wieder für eine Rune, aber dass das auch dieses keins Mal war, habe ich nicht geschnallt.
So hätte ich zumindest verstanden.
Ja, kann sein.
Ja.
Und ja, also abschließend möchte ich als Team Christina natürlich sagen, ich freue mich, dass sie so viel vorkommen ist, aber und sie ist weiterhin einfach so undurchsichtig. Also irgendwie mag ich sie, ich finde sie irgendwie sympathisch und irgendwie ist sie halt auch so ein durchtriebenes, ja, mal schauen.
Mhm. Es gehört jedenfalls was dazu, dass man sich auf diese Art umbringen lässt, weil ich glaube, Schmerzen hat sie ja trotzdem, oder? So wie sie da immer echt
stöhnt. Das hat so ausgeschaut.
Gut. So, dann kommen wir jetzt zu Diana. Die Diana ist natürlich verständlicherweise ziemlich fertig, weil A, ihr bester Freund umgebracht wurde auf ziemlich grausame Weise und B, sozusagen zur selben Zeit ihre Mutter verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass sie schon weiß, dass sie tot ist. Sie ist angeblich noch auf dem Guide-Trip, die Mutter, aber ich glaube, sie hat schon eine Ahnung, weil immerhin hat sich die gar nicht gemeldet, die Hippolyta. Also ich glaube, die hat schon zu dem Zeitpunkt, wie wir sie am Anfang sehen, zumindest ein bisschen eine Vermutung. Und ja. Später sieht sie dann auch Woody und ich glaube, spätestens dann hat sie mehr als nur eine Vermutung, dass ihre Mutter möglicherweise auch nicht mehr unter uns weilt.
Ja, jetzt wird sie wahrscheinlich bereuen, dass sie ihr keine Checklist gegeben hat, bevor sie losgefahren ist.
Ja. Wir haben jedenfalls wieder mal recht gehabt. Ich klopfe uns mal auf die Schulter. Die Seite des Comics, die der Tick übersehen hat, also aus der Sternwarte raus ist, die führt diese besagten Polizisten, den Lancaster und seinen Handlanger, genau zu ihr. Und die drängen sie dann so in der Gasse irgendwie, nachdem sie irgendwie Steine auf Mädchen geworfen hat.
Was irgendwie auch wieder sehr, sehr ein guter Zufall ist, oder dass sie halt einfach mit dem Comic so antanzen. Wir suchen ein Mädchen, das ein Comic gezeichnet hat und wir finden es genau in dieser dunklen Gasse. Also es ist schon gut Police Work.
Ja, ja, die verstehen ihren Job. Und die zeichnen dann am Boden irgendwelche Symbole und spucken ins Gesicht und reden irgendwie komische Namen, nachdem sie sehr rassistisch nach der Hippolyta gefragt haben, die ja irgendwie einen... Also, Zitat, afrikanischen Namen oder so hat.
Was eine ziemlich gute Szene war.
Ja. Und verfluchen sie dann, oder? Könnte man sagen.
Ja, wissen wir noch nicht, aber sie machen auf jeden Fall Grummel, Grummel, satanisches Gegrummel oder Son of Abel Gegrummel, was auch immer.
Adam und
schlazen ihr dann halt so auf die Stirn.
Genau. Und dann geht es auch schon los mit den weirden Sachen. Jetzt.
Würde mich interessieren, wie du da die Verbindung zu Ass herstellst.
Nein, hier noch nicht. Also erstmal das erste Ding, was wir sehen, ist, dass die Werbung, die hier in dieser Gasse hängt, die Augen bewegt und ihr nachschaut, was schon mal ziemlich weird ist, ja.
Ganz ehrlich, ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe mir gedacht,
Ja, ich habe dann extra nochmal zurückgespult. Also die schaut zuerst nach vorne und die bewegt richtig die Augen. Also es ist nicht nur so, dass sie im Schnitt auf einmal die Augen auf der anderen Seite sind, sondern sie läuft weg und die Augen schauen richtig nach. Ja. Und später kommt sie dann heim, hat dann noch mit Montrose so ein kleines Schreiduell.
Gebiefe.
Und sieht dann im Regal das Buch Onkel Toms Hütte stehen, das ja sehr problematisch ist. Und auf dem Cover sehen wir diesen Charakter der Topsy. Das ist ein tatsächlicher Charakter aus dem Buch, der jetzt nicht...
Ich kenne das Buch nicht.
Ich habe es auch nicht gelesen, aber es dürfte wohl ziemlich problematisch sein, weil es halt geschrieben ist von einer weißen Frau und es ist halt so ein... Der Onkel Tom ist halt so ein stereotyper Sklave, der halt mit gutem Herz seinen Herrn nichts Böses will und weil er so religiös ist und so, quasi so ein Vorzeigesklave und ein ziemlich übles Klischee halt dann.
Okay.
Und wird halt, und auch so die Topsy, die in dem Buch vorkommt, das ist so ein Mädchen, das eigentlich ja ohne Erziehung aufwächst und gar nicht wirklich ja als menschlich dargestellt wird sozusagen und ziemlich böse und eben wild und weiß nicht was. Also wenn es interessiert, bitte nicht meine Interpretation davon lesen. Das ist jetzt nur das, was ich jetzt so selber ein bisschen zusammengesucht habe. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. Aber mich hat eben interessiert, was das da für Gestalten sind, die da auf dem Cover drauf sind, beziehungsweise die da noch später vorkommen. Und das ist eben die Topsy, dieses Mädchen, was dann auch später Teil von diesen Minstrel-Shows war. Also es gab ja eine Zeit lang Shows, die sehr viele rassistische Klischees befeuert haben, wo dann oft weiße Darsteller eben mit sogenannter Blackface, also sprich mit schwarz geschminkten Gesichtern einfach irgendwelche schwarze Stereotype wiedergegeben haben. Und da gab es dann eben Klischees wie den Onkel Tom und so weiter und das Publikum war natürlich hauptsächlich weiß und die haben das also natürlich super gefunden.
Archetypen wie bei uns halt, keine Ahnung, Harley Quinn und...
Ja, nur eben...
Nicht Harley Quinn, Harley Quinn.
Ja.
Und keine Ahnung, diese ganzen Figuren halt.
Ja, nur dass die halt eben sehr in Rassismus verwurzelt sind und falsche Klischees halt bedient haben und oder überhaupt Klischees bedient haben und sehr viele Stereotypen halt geschaffen haben, die wahrscheinlich bis heute nachwirken.
Reproduziert
einfach,
haben.
Ja, genau, reproduziert haben. Und es gibt dann auch eben dieses Klischee von dieser Topsy, die eben so ein Mädchen ist mit ganz wilden Haaren, die halt wild herumtanzt und so weiter.
Okay, jetzt macht natürlich der Fluch gleich mehr Sinn.
Und diese Topsy, beziehungsweise Topsy und Bobsy, wie das zweite Mädchen heißt, sind dann jetzt irgendwelche Gestalten, die quasi lebendig wären, so aus diesem Buch heraus. Im Buch ist dann nur eine Person, diese Topsy, aber in dem Fall sind halt zwei. Und die verfolgen jetzt die Diana auf Diana. Einmal. Ja. Und das ist ziemlich creepy, finde ich, weil die ja eigentlich, ich meine, klar, sie sind so, haben so einen komisch verzerrten Mund bisschen, aber eigentlich alles, was sie machen, ist, dass sie sich sehr komisch bewegen. Eben auf so eine choreografierte, ruckartige Tanz, also fast so wie so ein moderner Hip-Hop-Tanz bisschen.
Ja, oder mich hat es irgendwie auch erinnert an den Pennywise in den neuen S-Filmen.
Ja.
Der tanzt ja auch immer so
weird. Und halt auch, mich hat schon ein bisschen an diese Ass, wie nennen sich die?
Die andere Familie
quasi. Genau, die andere Familie. Und die hat es mich halt schon auch interessiert. Die,
ja, stimmt, die haben sich auch irgendwie so ein bisschen creepy bewegt,
ja, oder? Weil es halt, ja. Ohne da jetzt zu viel spoilen, weil der Film ist jetzt doch noch ein bisschen neuer. Aber genau.
Ja, ich meine, bei Us, ich will jetzt auch nichts spoilen, aber ich habe dann doch relativ viel recherchiert, was auch das Meaning vom Regisseur sein soll und so weiter. Mhm. Und ich glaube, den Film habe ich einfach dann echt mehr mit der Message quasi verbunden und weniger mit dem Horror.
Ja.
Mich hat's, also meine Assoziation, und die habe ich nach wie vor, und ich finde es gut, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass es einer der besten Horrorfilme ist. It Follows.
Yep, definitiv, ja, total. Gerade die eine Szene, wo, also sie zuerst wartet sie am Zug, da läuft sie zum ersten Mal von denen davon, und da erfahren wir auch, dass nur sie die sehen kann.
Boah, ich habe schon so Angst gehabt, dass irgendwie sie irgendeinen Weißen anrempelt und Troubles kriegt. Ja.
Später ist dann eben, sie ist eigentlich am Weg zur Lady, das macht sie dann anscheinend mit zu Fuß halt. Die Mädel kommen, folgen ihr einfach, wie bei It Follows, genau. Und dann schnappt sich das Radl und haut einfach noch weiter ab. Und dann ist sie so in einer Gasse vor der Polizeistation und die zwei tanzen da so im Hintergrund daher und sie sieht's gar nicht. Das hat mich auf jeden Fall auch an It Follows erinnert. Jedenfalls hat mich das ziemlich, ja, unruhig gemacht, das Ganze.
Die Szene war richtig, ja, die war wirklich unheimlich. Also generell, diese Mädels sind einfach so creepy und es zeigt sich einfach wieder, dass Horror oft einfach daraus entsteht, dass sich Alltagsgegenstände oder halt alltägliche Situationen nehmen und einfach in irgendeiner ungewöhnlichen Weise auftreten lassen. Also das gute alte Ring-Videoband, das halt per se ein Gegenstand ist, den jeder daheim hat. Aber in Ring ist es halt Ausgang des Schreckens. Oder halt der Bote des Schreckens. Und da sind es halt einfach zwei Mädels. Ich meine, ja, sie schauen creepy aus, aber das, was es creepy macht, ist, dass sie sich einfach so gestört bewegen. Also so crazy. Und das ist halt einfach super unheimlich, wenn du sowas Ungewöhnliches siehst. Und es funktioniert voll. Also ich habe es echt unheimlich, extrem stimmungsvoll und schier gefunden.
Ja.
Und gleichzeitig macht die Serie halt das, was sie schon die ganze Zeit macht, nämlich eben diese Genres abarbeiten. Also in dem Fall finde ich, macht's halt einfach It Follows.
Ja, genau. Das Creepy-Horror-Genre oder so. Kurze Notiz noch zu den Mädels. Die wurden gespielt von zwei Tänzerinnen, die da auch eine Choreografie sozusagen getanzt haben. Von einer Choreografin, die halt den Misha Green beauftragt hat, hey, bitte mach mir verrückten, creepy Minstrel-Chick, glaube ich, nennen sie das. Also sprich eben angelehnt an diese komischen Minstrel-Shows, da einen schrägen Tanz, der irgendwie Horror hervorrufen soll. Und ich glaube, das ist recht gut gelungen.
Ja, ich finde auch. Also es ist echt arg gewesen. Also sehr, sehr stimmungsvoll. Und es kommt natürlich dazu, dass die Diana halt auch ein junger Charakter ist.
Ja.
Und nicht von diesen alten, hartgesottenen Korea-Veteranen. Ja.
Ja, und
ja, und sie, also wir sind bei der Polizeistation.
Ja.
Also ich habe es irgendwie schon so empfunden, als dass sie schon weiß, dass sie schon dicht hinter ihr sind, aber dass sie sich halt absichtlich quasi nicht umdreht, um quasi ruhig zu bleiben. Also ich finde, das hat so ein bisschen den Eindruck vermittelt, so von wegen, sie weiß schon, die müssen schon nah sein und so weiter, aber wenn sie sich erst umdreht, dann macht sie
das unüberlegt oder so. Spielt sie in die Karten sozusagen, ja.
Ja, und es kommt ja schon diese Clown-Hand, die berührt sie ja dann schon fast und dann kommt ein fieser Schnitt und wir sehen, wie sie friedlich davon radelt. Und sie crasht dann, glaube ich, gleich in die Polizeistation schon rein.
Ja, nicht in die Station, sondern in dieses komische Büro von dem Lancaster. Weil
ja, in dieses Clubhaus oder was auch immer das war.
Genau, ich weiß bis jetzt nicht, was das genau für ein Gebäude ist, weil sie schaut ja bei der Polizeistation, wartet auf die Polizisten und verfolgt sie dann, oder?
Ah, okay. Ja, macht Sinn.
So hätte ich es verstanden. Jedenfalls stellt sie die beiden, kann man glaube ich nicht anders sagen, oder? Spuckt denen ins Gesicht, beschimpft sie und sagt, ihr könnt mir gar nichts. Ihr Trotteln, habt's mit gern. Ich spüre euch ein Spiel nicht mit. Was schon ziemlich stark war, natürlich.
Und sie sagt auch, fuck you.
das
war schon cool, aber vor allem richtig cool war es halt, wie sie es dem Zweiten gibt, so von wegen. Zuerst Hippolyta und das ist griechisch, so Trottel.
Ja, genau. Hier die Auflösung der Beleidigung zuvor. Und danach macht sie den Kevin allein zu Hause. Und plant quasi schon den Korridor, durch den dann die beiden reinkommen sollen und erwartet die dann. Sie lockt dann irgendwie an, indem sie zeichnet. So hätte ich das verstanden, wobei ich irgendwie das Gefühl gehabt hätte, die kommen eh von selbst, die muss man gar nicht anlocken, aber okay.
Ich habe es auch nicht so verstanden. Ich habe verstanden, sie vertreibt sich quasi die Zeit und vielleicht auch ein bisschen als Nachwelt für die Nachwelt, damit sollte was passieren, die Leute wissen, was sie verfolgt hat. So habe ich ein bisschen verstanden.
Ja, wahrscheinlich.
Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass der Herr Polizeichef zu seinem Kollegen dann gesagt hat, du brauchst sie nicht verfolgen, weil sie ist eh tot.
Stimmt, ja genau. So gut wie tot. Jetzt wissen wir natürlich nicht, meint er, weil die Popsi und Popsi da kommen und sie umbringen, oder ist sie anders verflucht als nur dieser Horror?
Soweit ich das verstanden habe, er sagt ja, was auch immer dich verfolgt, ich kann es irgendwie wegmachen oder so. Also ich glaube, er weiß gar nicht, was sie verfolgt. Der Fluch wird halt einfach irgendwie so sein.
Ja, der Expecto-Patronum andersrum deinem, halt, ja.
Genau, irgendwas aus deinem täglichen Leben wird dich verfolgen. Und wenn es halt gerade das Tom-Turbo-Buch ist am Klo, dann wird dich Tom-Turbo verfolgen.
Ja. Es erinnert mich gerade ein bisschen an die Szene in dem Herrenhaus bei der Loge. Jetzt war nicht, nicht eins zu eins dasselbe, weil das war offensichtlich weh, also eine realistische Darstellung von realistischen Ängsten und nicht so diese horrorverzerrte Version von irgendeiner Buchseite oder so. Aber auch ähnlich, so ein psychologischer Fluch in Wirklichkeit, ja.
Man könnte natürlich jetzt, Meta-Interpretation, Achtung, Achtung.
Bitte, bitte.
Man könnte natürlich sagen, also nachdem du jetzt erzählt hast, dass dieses auf diesen rassistischen Theaterstücken da irgendwie oder auf diesen Shows irgendwie das passiert, könnte man natürlich das so interpretieren, dass diese rassistische Darstellung der Schwarzen die Schwarzen einfach verfolgt, halt quasi im täglichen Leben.
Mhm. Ja, das ist sicher.
Also dass sie quasi da, darum
diese Karikatur, darunter leiden. Diese verzerrte Variante von Alltagscharakteren, ja, klar. Ist, glaube ich, keine falsche Interpretation, ja. Würde ich dir zustimmen. Ja, und dann kommt eh schon die Begegnung mit Topsy oder Bobsy, ich weiß nicht. Eine davon verprügelt sie, aber die andere wartet natürlich auch schon. Und zu allem Überfluss kommt dann auch noch der Montrose rein, der sie nur irgendwie schreien hört und sie rumfuchteln sieht, der natürlich die Topsy und Bobsy nicht sieht und glaubt, die Diana hat hier irgendwie, weiß ich nicht, einen epileptischen Anfall oder irgendeine ja, Halluzination oder so. Und er hält sie fest. Und es führt dann dazu, dass sie anfängt, auf den Armen zu bluten, weil da offensichtlich die Krallen von dem Mädel
ja,
halt rein.
Ja, und auch irgendwie so, ich weiß nicht, ob es irgendwie blutet, aber es schaut irgendwie so aus wie so, keine Ahnung, so eine Blutvergiftung irgendwie. Es breitet sich halt so aus und ist irgendwie nicht schön.
Es schaut nicht gesund schaut aus, ne? Aus. Nein, gar nicht. Und mit dem
Cliffhanger verlassen. Hat es der Montrose mitkriegt?
Was meinst du?
Weil er haltet sie so, er sitzt so hinter ihr und hält sie so. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob er das sieht, dass sie da anfängt zu bluten.
Na, das glaube ich nicht, ja.
Weil wie der Montrose so oft macht er halt alles wieder schlimmer, ohne dass er es eigentlich will.
Naja, ich meine, wenn er jetzt, ich glaube in dem Fall nicht, dass er Diana umbringen will. Oder den Topsy-Bopsy helfen.
Natürlich nicht will er das, aber er sieht es halt nicht.
Das ist richtig, ja. Ja, keine Ahnung, die Szene, die hört sehr offen auf. Also wir schneiden weg und kehren nicht mehr zurück. Keine Ahnung, das ist so nicht die letzte Szene der Folge, weil das ist dann der Shoggoth Showdown, schöne Alliteration, oder? Mhm. Aber es ist in der Folge das Letzte, was wir von Diana und Montrose sehen und wir wissen ja halt jetzt gar nicht, was es damit noch auf sich hat. Also insofern, keine Ahnung, was da noch abgeht.
Ja,
aber die Folge, ich fand sie super gruselig und ich fand es schön, dass was weitergeht, dass Sachen aufgeklärt werden, die wir uns gefragt haben. Größte Mystery ist jetzt noch, was mit Hippolyta ist und ob GA noch eine Rolle spielt und was jetzt mit Montrose und Topsy Bobsy passieren wird, ob da Diana jetzt des Todes ist, weil das ist ja so ein bisschen die Unterstellung, ich glaube, du hast das letztes Mal schon gesagt, bin mir nicht sicher. Oder ist in der Folge vorkommen, dass quasi alle, die dem Tick nahestehen, jetzt irgendwie nach und nach nicht so gut geht in irgendeiner Form, ja.
Also erstens mal, dass eben mit Gia, das hoffe ich, dass das noch irgendwie eine Rolle spielt oder irgendwie sinnvoll aufgelöst wird. Bei der Hippolyta könnte ich mir halt vorstellen, dass das irgendwann eine Hippolyta Ex Machina sein wird, im letzten Moment. Ja. Dass sich halt irgendwo ein Portal auftut und plötzlich hüpft sie raus. Und bei der Diana könnte ich mir vorstellen, dass sie durchaus jetzt am Sterben ist, aber ich meine, wir wissen, dass es Heilzauber gibt und Resurrection-Zauber quasi, wie die Leti schon am eigenen Leib erfahren hat. Und ich will jetzt nicht wieder diese Diskussion aufbringen. Auch das ist ein Motiv, das bei Abrams sehr oft vorkommt, dass Leute, also dass Charaktere sterben und dann wieder auftauchen. Ja. Aber ich finde es spannend und ich habe die Folge eigentlich, ich glaube fast, das ist, glaube ich, meine Lieblingsfolge bis jetzt.
Ja. Ich meine, die sind so, die Folgen sind halt irrsinnig heterogen. Du hast halt fast keine zwei Folgen, die gleich sind oder ähnlich vom Stil her sind. Also klar, sie haben schon eine visuelle Handschrift, die sich durchzieht, das schon. Ich meine jetzt nicht negativ, aber sie haben eben alle so ein bisschen ihr eigenes Genre oder einen eigenen Aufbau und so weiter. Insofern fände ich, macht es schwer zum Vergleichen. Aber ja, ich fand auch, wenn ich drüber nachdenke, wie hat mir die Folge gefallen, ist das sicher eine der besseren, ja.
Ja, ich meine, sie war sehr spannend. Es ist was weitergegangen. Das haben halt die letzten Folgen so ein bisschen nicht gehabt. Ich meine, wir haben Charakterentwicklung gehabt, sowohl bei der GR als auch bei der Future-Folge letztens. Mhm. Aber jetzt ist halt wirklich nicht nur die Charakterentwicklung, sondern richtig die Handlung weitergegangen. Das verleiht ihr irgendwie so ein bisschen Bedeutung, sage ich mal. Ja, und auch das Spannende hat mir einfach wirklich gut gefallen. Also vor allem, weil It Follows einfach ein saugeiler Film ist und diese Hommage, die, glaube ich, nicht ganz unabsichtlich war, einfach cool war. Mhm. Jo.
An der Stelle noch eine letzte Hypothese. Die Hooded Figure, die dem Tick das Buch gibt, könnte die Hippolyta sein.
Boah. Und wie, Mo? Vielleicht haben wir da unsere Hippolyta Ex Machina schon. Ja. Was ich dich noch fragen wollte, du als alter CGI-Experte, also damit will ich meinen, dass du sowas in die Richtung studiert hast. Mhm. Wie gefallen dir die Effekte, also die CGI?
Die sind für eine TV-Serie echt gut. Also gerade so Sachen wie die Metamorphose, die wir da gehabt haben, von der Ruby in der Folge, in beide Richtungen sozusagen, war ziemlich geil. Ich finde die Monster schon eigentlich, ich meine, das Monster-Design ist jetzt eine andere Frage, das ist schon fast ein bisschen cartoonig.
Ich finde es ein bisschen fad, ehrlicherweise.
Ja.
Also vor allem, wenn ich Lovecraft drüber schreibe, aber...
Aber rein von der handwerklichen Qualität, ob die echt ausschauen, würde ich sagen, gefällt mir gut. Also ich kann es nicht in 4K auf der besten Leinwand sehen. Insofern, das kaschiert immer ein bisschen was im Vergleich zu einem Kinofilm jetzt zum Beispiel. Aber ich glaube schon, auf jeden Fall für eine TV-Serie finde ich die sehr, sehr gelungen. Wir haben eh schon mal geredet, ein bisschen die Außenaufnahmen manchmal ein bisschen weniger gut, aber...
Genau, das wollte ich eben, weil da habe ich heute drüber nachgedacht, wie dieses... Was war's? Ich glaube, vielleicht war es eh die Begräbnisszene am Anfang. Mhm. Aber da schwenkt die Kamera dann halt so raus. Stimmt. Und du hast halt echt viele, viele Leute. Ja. Und ich denke mal, ich habe dann eigentlich einfach begonnen zu überlegen, okay, sind die jetzt alle echt oder kommen die auch aus dem Computer? Dann bei den Häusern siehst du halt schon, dass die ein bisschen...
So Mittel.
Die ist halt so ein bisschen artificial.
Ja, gehe ich voll mit.
Und dann fährt so die artificial U-Bahn vorbei, aber es ist sehr stimmig, finde
ich. Ja, stimmt. Die Landschaftsaufnahmen, sage ich jetzt mal, die sind immer so, fallen so ein bisschen... raus, die sind nicht ganz so hochqualitativ, aber die, wie soll man sagen, die Shots, wo sie das Geld investieren, die können dann auch was, also die für die Handlung wichtig sind sozusagen.
Aber ich frage mich, also ich meine, ich habe es nicht studiert, dieses ganze CGI-Zeug, aber soll es nicht eigentlich viel einfacher sein, irgendwie so Stadt und U-Bahn, also so unlebende Dinge zu CGI-en? Sollte das nicht prinzipiell einfacher sein als irgendwie bewegte Monster?
Schon, aber ich glaube, das ist dann eine Geldfrage. Also beides kostet also Geld und ich glaube, für manche holen sie sich dann Studio X, das etwas besser kann als andere und die werden dann halt auch entsprechend entlohnt werden und bei den Dingen, wo sie sagen, okay, das ist nicht so wichtig, da wird dann einfach weniger Zeit und damit auch weniger Geld investiert.
Hm, okay. Mhm, Schön.
Jo, gut. Jo, ich glaube, für heute können wir einen Deckel drauf machen, oder?
Mhm.
Wir hoffen natürlich, liebe Zuseherinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer, dass euch die Eskapode gefallen hat und auch die Episode der Serie. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns das mitteilen würdet, ob das der Fall war. Wenn ihr sonstiges Feedback oder andere Fragen zur Show habt, schickt uns gerne eine Mail. eskapoden@kinofilme.com ist da die Adresse. Ihr könnt auch einen Kommentar auf der Website hinterlassen. kinofilme.com/eskapoden. Da gibt es jeweils die Folgen verlinkt und da kann man einen Kommentar verfassen. Natürlich könnt ihr uns auch gerne auf Twitter folgen und kontaktieren. Das ist @eskapoden. Oder ihr hinterlasst uns einfach ein Review oder eine Bewertung oder einfach ein Abo auf den diversen Plattformen. Die da wären zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast, aka iTunes oder natürlich im RSS-Feed im Podcatcher eurer Wahl. Jo, du bist doch auch auf Twitter. Wo findet man dich denn da?
Man findet mich unter WhiteRabbit360, alles klein und zusammen, und 360 in Zahl.
Jupp, ich bin @Mojack auf Twitter. Das ist Modriak mit einem C wie Cäsar am Ende. Wer noch mehr von mir hören will, darf gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Den findet man auch auf kinofilme.com/podcasts. Ja, wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ihr gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Ciao.